Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, gesegneten, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Freunde, liebe Fans, aber auch geschätzte Skeptiker und Kritiker dieses früh globalisierten Nachrichten-, Unterhaltungs- und Inspirationsprogramms aus aller Welt, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, früh globalisiert, ja, weltumspannend und früh, früh morgens globalisiert. Für mich beginnt der Tag jeweils um 2.30 Uhr zu unchristlicher Zeit, könnte man sagen, für Sie etwas später, und gemeinsam meistern wir hier den Einstieg in den jeweils frischen, in den neuen Tag. Jeder Tag ist ja eine Chance, die man packen muss, die man packen kann und die etwas Interessantes zu bieten hat, wenn man bereit ist, die Augen für dieses Interessante zu öffnen. Ich begrüße Sie alle auf das Herzlichste. Ich begrüße Sie so herzlich wie noch nie bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, fundiert, philosophisch und theologisch, existenziell, gut gelaunt, selbstverständlich und ganz besonders auch an diesem Freitag, dem 23. Dezember 2022. Der 23. Dezember, meine Damen und Herren, wir haben es wieder einmal geschafft. Wir stehen unmittelbar vor Weihnachten, diesem Fest der Liebe, der Geburt des neuen Lebens, der Ankunft des Gottessohnes auf diesem Planeten. Und unabhängig, ob Sie diese Geschichte glauben, ob Sie an den christlichen Gott glauben, ob Sie religiös sind oder nicht, das ist eine Geschichte, die natürlich nur so strotzt vor umwerfenden, eigentlich verstörenden, hochinteressanten Botschaften. Und ich werde mich im weiteren Fortgang dieser Spezialsendung, natürlich einen Tag vor Weihnachten, vor Heiligabend, werde ich mich etwas vertieft aus meiner sehr persönlichen Sicht mit dieser Weihnachtsgeschichte auseinandersetzen, was sie für mich bedeutet, was ich daraus ableite und was das Ganze mit Weltwoche Daily zu tun hat. Es hat nämlich sehr viel damit zu tun. Es bildet sozusagen die Grundmelodie dieses Nachrichtenprogramms. Doch wir wollen die Spannung hier aufrechterhalten. Bevor wir da einsteigen, kommen wir zum Adventskalender, meine Damen und Herren. Das Türchen Nummer 23. Es darf knarrend geöffnet werden. Hier das wunderschöne Arrangement von Lev Kaplan. Ich muss es ein bisschen hochhalten, so dass man es hinter dem Mikrofon sieht. Also ein schwer beladener Lastwagen, bestaunt und begutachtet von ein paar Männern. So sieht das hier aus, mit Turbanen irgendwo in der Wüste. Ein Lastwagen, schwer bepackt. Was ist die theologische Bedeutung? Was wird hier Gottfried Locher an biblischen Einsichten und Weisheiten herausfiltern? Wir werden es herausfinden. Der beladene, der belastete Mensch, die Lebenslasten, die man selber tragen muss, die einem niemand abnehmen kann, die man im Schweiße seines Angesichts abzutragen hat, das sind ein paar Assoziationen, die mir hier in den Sinn kommen. Dies ist übrigens die internationale und die schweizerische Ausgabe zusammengelegt, denn das, was ich Ihnen hier zu sagen habe, das ist wirklich grenzübergreifend gültig. Das ist universell, das ist nicht abgezirkelt auf irgendein Zielpublikum, auf eine spezifische Nachrichtengestimmtheit, sondern hier geht es jetzt ans Eingemachte, hier geht es ans ganz Grundsätzliche. Und bevor ich nun also wirklich einsteige, noch eine Regieanweisung. Dies ist auch die letzte Ausgabe, ordentliche Ausgabe von Weltwoche Daily als Nachrichtenprogramm in diesem Jahr. Ich mache dann 2 Wochen Daily-Pause, aber es schlägt die Stunde von Daily Spezial. Wir haben natürlich 2 Wochen lang auch unterschiedlichste, interessanteste Angebote für Sie bereit, auch elektronisch im Sinne von Bewegtbild, digitale Sendungen. Das Nachrichtenportal unter der Regie von Roman Zeller läuft sowieso weiter. Also da müssen Sie dabei bleiben. Wir werden Sie da laufend auf dem neuesten Stand halten. Und ich erinnere an die wunderschöne Platin-Ausgabe, die ich Ihnen gestern schon vorgestellt habe, mit Interviews, Porträts, Bekenntnissen, aktuell brisanten Geschichten, zum Beispiel, vor allem auch für Deutschland interessant, dieser Gasdeal, der Kanzler Scholz vorgelegt wurde, ein unterschriftsreifer Vertrag, und mehr oder weniger tags darauf sind dann diese Pipelines Nord Stream in die Luft gesprengt worden. Das enthüllt hier in dieser Ausgabe mein Kollege Philipp Gut. Also eine zündende Nachricht noch zum Jahresende mit speziellem Fokus auf die deutsche Problematik. Ein reichhaltiges publizistisches Bouquet, das wir Ihnen hier hoffentlich präsentieren. Am Schluss liegt ja die Beurteilung bei Ihnen. Mir gefällt diese Ausgabe ganz außerordentlich. Es hat Abwechslung drin, es ist politisch, es hat alles, wovon man letztlich nur träumen kann. Das ist diese Ausgabe. Und bei Weltwoche Daily machen wir 2 Wochen Spezialprogramm, eine Woche Best-of, die grundsätzlichen Überlegungen aus den Sendungen zusammengeschnitten, auch auf eine kompakte Form. Das bieten wir Ihnen. Und dann in der 2. Woche die Expeditionen des Köppel und des Mörgeli ins Oberengadin nach St. Moritz. Sie erinnern sich, vor einem Jahr haben wir den Zauberberg gemeinsam erforscht. Thomas Mann und seine literarische Verewigung von Davos im Prättigau, im Landwassertal, wunderschön diese auch Kulisse literarisch untermalt. Das haben wir im letzten Jahr gemacht. Dieses Jahr gehen wir nach St. Moritz, und das wird natürlich auch live und ohne doppelten Boden für Sie inszeniert und abgebildet und dargestellt. Ich bin zurück mit diesen Sendungen, mit den Nachrichtensendungen in exakt 2 Wochen. Am Montag dann in 2 Wochen bin ich wieder da. Dazwischen freue ich mich, ein paar geruhsame Tage und Abende mit meiner Familie, mit Freunden zu verbringen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon wunderschöne Weihnachten, besinnliche Feiertage, auch schöne Feste, in denen Sie die Lasten des Alltags abwerfen können, wo Sie eintauchen können, auch in die Zweisamkeit, in die Mehrsamkeit mit Ihren Liebsten, mit Ihren Familien, mit Ihren Verwandten. Eine wunderbare Zeit, die man genießen muss. Es wird dann früh genug wieder Alltag, kehrt dann die Pflicht wieder zurück, dass wir den Felsblock wieder über den Hügel rollen müssen, wie es uns aufgetragen ist. Aber bis dahin genießen Sie die Zeit. Es war wunderschön, und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass wir auch dieses Jahr gemeinsam begehen durften bei Weltwoche Daily. Das war ein Jahr der großen Erfolge mit einem Durchbruch, der für mich Schallmauer von 100.000 YouTube-Abonnenten. Wir sind jetzt bei 113.000 Abonnenten. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass wir einmal in diese Stratosphären vordringen. Unser Nachrichtenportal ist mit sehr schönen Zahlen unterwegs. Auch da haben wir unsere Ziele übertroffen nach einem Jahr. Also haben wir die Ziele vielleicht ein bisschen zu tief angesetzt. Nein, wir sind hier sehr, sehr positiv überrascht, und das beflügelt uns, das motiviert uns, hier alles zu geben. Denn die Weltwoche, und das ist seit bald 90 Jahren der Fall, im nächsten Jahr wird die Weltwoche 90 Jahre alt, diese Weltwoche ist einfach ein unkonventionelles Blatt, etwas ganz Spezielles, Einzigartiges, mit einer Vielfalt, die es so sonst nirgends zu lesen gibt. Und auch, da bin ich immer stolz auf meine Kollegen und meine Kolleginnen, dass sie da Gegensteuer geben, dass sie den Mut haben, hier auch das Rückgrat, nicht einfach den Mainstream nachzubeten und das nachzuplappern, was die anderen vorstanzen, sondern dass man immer wieder aus der Reihe tanzt, dass man immer wieder versucht, eine neue Perspektive auf ein vertrautes Gebiet zu werfen und auch diese moralischen, selbstherrlichen Absolutisten da, eben diese Inquisitorengesichter und Schießschartenaugen, die Leute in den ganz engen Unterhosen, die da schmallippig uns die Leviten glauben lesen zu müssen, dass wir da die Luft rauslassen, dass wir da immer wieder entgegenhalten. Man muss sich nicht schämen, Entschuldigung, man muss sich doch nicht von denen in die Defensive drängen lassen. Was soll das, diese Überlegenheitsallüre, dieses quasi moralisierende Frömmlertum, das sich da aufspreizt und aufbläst und aufbläht, diese Ochsenfrösche der Ethik, wie ich sie auch schon genannt habe, diese aufgebläht aufgeblasenen, aufgeplusterten Pseudo-Existenzen und Pseudo-Kanzelprediger und Pseudo-Autoritäten, da ist eben die Weltwoche gefragt, nicht aus der Gegenposition einer noch aufgeblaseneren Rechthaberei, sondern eben aus der Bescheidenheit eines mit beiden Beinen im Leben stehenden Bewusstseins hier, dass man sagt, Entschuldigung, was soll das, was soll diese ganze Belehrung da, dieser Oberlehrer-Fimmel, der da ausgelebt wird. Also das ist eine ganz, ganz große Freude, eine große Ehre, dass wir das für Sie machen dürfen und diese Sendung auch. Ich bin Ihnen da sehr dankbar, dass Sie so treu dabei geblieben sind. Machen Sie es gut, genießen Sie diese Zeit und jetzt komme ich zum Thema der heutigen Sendung. Ich habe mir natürlich überlegt, ja, was machst du jetzt am 23.? Worüber muss man am 23. reden? Es gibt natürlich wieder das eine oder andere News, aber es gibt noch etwas viel Grundsätzliches. Und ich möchte heute aus sehr persönlicher Warte über Weihnachten sprechen, über die Botschaft dieser Weihnachtsgeschichte. Da geht es ja um die Entstehung von Leben, um die Geburt eines Menschen. Und eng damit verbunden, wenn man über die Geburt eines Menschen spricht, dann redet man vielleicht auch schon über seinen Tod oder man denkt über seinen Tod. Ich möchte über diese beiden Ereignisse, diese biblisch beschriebenen Phänomene, die das Christentum natürlich zutiefst prägen, philosophisch, aber auch literarisch, metaphorisch. Man kann diese Geschichten eben auch studieren, wenn man nicht ein gläubiger Mensch ist, wenn man mit einer gefühlsmäßigen und intellektuellen Distanz sich diesen Stoff einfach einmal besieht. Was bedeutet der? Wie wenn ich ein Buch oder einen Film interpretiere. Ich möchte das in dieser Absicht tun, also nicht hier sozusagen in einer Bekehrungsabsicht oder aus einer besonders gläubigen oder religiösen Perspektive. Sie kennen da meine Haltung. Ich bin ziemlich spät erst auf diese christlichen Stoffe, auf das Christentum gekommen. Ich habe Philosophie studiert, mich beschäftigen solche gedanklichen Systeme und ich bin natürlich sehr daran interessiert, auch Texte zu entschlüsseln und die Botschaften zu erkennen. Deshalb glaube ich, dass meine Deutung hier sicherlich keinen theologischen Gültigkeitsanspruch erheben kann, aber ich möchte Sie damit etwas inspirieren, meine Sicht bringen und das herauszufiltern versuchen, was ich daraus mitnehme und eben auch hoffentlich in diese Sendung hineintragen kann. Also das Leben, das Leben und Sterben von Jesus Christus, das die Geburt des Gottessohnes, dieses Begründers des Christentums und dann auch sein fürchterliches, sein grauenhaftes Ende ans Kreuz genagelt von den Menschen, von den Römern. Eine verstörende Geschichte, was hat sie eigentlich zu bedeuten? Gehen wir in die Geburt, gehen wir an den Anfang, gehen wir an die Weihnachtsgeschichte, wo alles beginnt, auch eine Story der ungeahnten Merkwürdigkeiten, fast schon etwas bizarr, absonderlich, wie hier das Leben eines Sohnes des Allmächtigen begonnen haben soll. Stellen Sie sich das einmal vor, der Allmächtige, also der Schöpfer dieser Welt und dieses Universums, des umfassendsten, was es überhaupt nur gibt, wo wir wie eine Ameise vor dem Himalaya davor stehen. Wir haben nicht die geringste Möglichkeit, das jemals zu durchschauen und zu erfassen mit unserem beschränkten Intellekt. Der Allmächtige, der das Ganze aus dem Nichts herausgerungen hat, herausgeschnippt hat, mit einem Liedschlag sozusagen die Existenz gegen das Nichts gestellt hat, dieser Allmächtige bringt nun also einmal einen Sohn zur Welt. Verkörpert sich gleichsam in einem Menschen, in so etwas Unvollkommenen wie dem Menschen, also das Vollkommenste, was es gibt, das Absolute, bringt sich Kraft seiner Allmächtigkeit als Mensch zur Welt. Weil das allein ist schon eine unglaubliche Botschaft. Warum macht er das eigentlich? Was soll das Ganze? Ist doch absurd. Wieso muss sich der Allmächtige hier noch diesem Menschen zuwenden? Wieso muss er sich als Mensch verkörpern? Was hat es da mit diesem Menschen auf sich? Oder der Mensch muss da offensichtlich etwas ganz Spezielles sein, dass sich dieser Allmächtige, dieses Wesen da zu Menschen macht. Könnte sich ja vorstellen, die griechischen Götter, die haben sich doch nicht zu Menschen gemacht. Die haben die Menschen gefoppt und auch etwas terrorisiert zum Teil. Sie haben die Menschen auch in die Irre geführt und sie haben sich da vergnügt auf ihrem im Olymp oder wo auch immer sie gehaust haben. Hier haben wir einen Allmächtigen, einen einen Schöpfer, der sich als Mensch zur Welt bringt. Also das ist schon mal die erste Botschaft für mich jetzt. Also das ist ein Allmächtiger, der sich mit dem Menschen auseinandersetzt, der dem Menschen in spezieller Art und Weise zugewandt ist, der sich selber im Menschen zum Ausdruck bringt. Offenbart, könnte man sagen, sich verkörpert. Also eine fleischgewordene Botschaft des Allmächtigen an den Menschen. Und was ist diese Botschaft? Gehen wir mal weiter in dieser Geschichte. Die habe ich ja kennengelernt schon als kleiner Bub. Da die Krippe aufstellen unter dem Weihnachtsbaum mit den wunderbar angemalten Figuren. Achtung, aufgepasst, die Könige aus dem Morgenland, sie dürfen heute nicht mehr mit schwarzem Gesicht, Blackfacing auftreten. Gab es irgendwo in der Schweiz kürzlich an einer Kinderkrippe, einer, der den König spielte, den Schwarzen, der Bub durfte sich nicht schwarz anmalen, stand dann völlig verloren da beim Krippenspiel auf der Bühne. Das ist die Zeitgeistverirrung, die hier jetzt auch diese Geschichte da zu vereinnahmen versucht. Ich habe das noch aufgestellt hier, die Krippe. Also da kommt ja in diesem Kuhstall, meine Damen und Herren, in diesem Kuhstall, stellen Sie sich das einmal vor, in einem Kuhstall kommt da ein Baby zur Welt, Gottes Sohn, Jesus. Das ist schon mal die zweite Unerhörtheit. Als Baby bringt sich der Allmächtige auf die Welt. Das verletzlichste, kleinste Lebewesen. Nicht als Schwarzenegger mit Muskelpaketen, hochintelligent und Königssohn, der da in einem Palast bewacht von Bodyguards und einer Leibgarde beschützt, aufwächst. Zur Welt kommt, sich zur Welt bringt, der hätte sich auch als erwachsener Mann sozusagen auf die Erde zaubern können. Der Allmächtige kann ja alles, steht ihm alles zu Gebot, der hat er nicht gemacht. Er kommt als Baby, als verletzliches Lebewesen. Stellen Sie sich mal vor, diese Verwundbarkeit könnte sterben oder könnte geraubt werden. Stellen Sie sich das einmal vor. Wenn eine Mafiabande, das hat es ja damals auch schon gegeben, herausgefunden hätte, oh, da kommt ein Gottessohn auf die Welt, den könnten wir ja entführen und dann den lieben Gott erpressen. Das wäre ja unglaublich. Also damit will ich sagen, er wendet sich nicht nur dem Menschen zu, sondern er wendet sich dem Menschen in seiner schwächsten und man könnte auch sagen armseligsten Form zu, in einem Kuhstall. Nicht in einem Palast kommt er auf die Welt, in einem Kuhstall, wie die Armen die Ärmsten der Armen. Also das ist ein Gott, der sich dem Menschen nicht in seiner Herrlichkeit, nicht in seiner muskelgestählten, antiken Heroenpracht einfach nur zuwendet, sondern eben auch in seiner verletzlichsten, ärmsten, armseligsten Kuhstall-Variante. Das ist unglaublich, also diese umfassende Botschaft hier, ich komme zu euch, ich bin bei euch, im Kuhstall, bei den Babys, fängt schon an, bei den verletzlichsten, verwundbarsten. Jetzt die nächste Botschaft. Warum eigentlich in einem Kuhstall? Warum sind da Maria und Josef in einen Kuhstall in Bethlehem gegangen? Wieso haben sie nicht in einem Haus diesen Jesus zur Welt gebracht? Ja, weil sie verfolgt worden sind. Dieses Jesuskind, dieser Gottessohn, gemäß der christlichen Erzählung, der ist schon vorgeburtlich verfolgt worden von König Herodes, der in den damaligen Gebieten geherrscht hat. Und eifersüchtig natürlich darauf bedacht war, seine Herrschaft abzusichern. Und er hat das Wind bekommen, der hat gehört, oh, da kommt offensichtlich ein ganz spezielles Kind auf die Welt, Gottes Sohn, das ist eine Gefährdung für meinen Herrschaftsanspruch, bringt alle Kinder um. Also der hat sich schon bedroht gefühlt von diesem Baby, weil er gespürt hat, dass da etwas auf die Welt kommt. Jetzt reden wir symbolisch. Was meinen Allmachtsanspruch auf Erden, dass ich über Leben und Tod herrschen kann, auch über die Seelen der Menschen, was diesen Anspruch fundamental in Frage stellt. Herodes hat sich bedroht gefühlt durch dieses Baby, durch diesen Gottessohn, und er hat sich zu Recht bedroht gefühlt, aus meiner Sicht. Denn das ist ja für mich als politischer Mensch, als jemand, der auch politische Philosophie studiert hat, sich mit diesen politischen Glaubens- und Rechtfertigungssystemen immer wieder befasst hat, das ist ja das ganz Interessante, dass das Christentum eben den Absolutheitsanspruch der menschlichen Herrschaft über Menschen in Frage stellt. Der höchste Thron ist nicht von dieser Welt. Das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung für die damaligen Absolutisten, für die damaligen Herrscher. Und dieser Herodes hat das bereits gespürt und deshalb hat er versucht, dieses Baby umzubringen. Ungeachtet dessen hat der Allmächtige dieses Risiko auf sich nehmend sich als dieses Baby unter Menschen verkörpert. Das heißt, er hat sich auch in seinem Sohn den Gefährdungen ausgesetzt, die dieses revolutionäre Christentum damals bedeutete. Und dieses Christentum eben nicht nur eine Religion, eine Glaubenslehre für die Elite, sondern eben in dieser symbolhaften Form, im Kuhstall, beim Baby, unter den Schwächsten und Verletzlichsten und den Ärmsten, sozusagen eine demokratisierte Form der Religion, keine Elitenreligion wie in der Antike, wo sie da unterschiedliche Götter angebetet haben und das Ideal eben der gestählte athletische Mensch war, wie er in diesen wunderschönen Statuen der griechischen und römischen Welt zum Ausdruck gekommen ist, sondern eine Antiheldenreligion ist da auch auf die Welt gekommen. Also das ist die Geburtsgeschichte. Gott wendet sich den Menschen zu, auch den Menschen in ihrer schwächsten Form. Das heißt, er muss diese Menschen gern haben, er muss von diesen Menschen auch fasziniert sein. Und im Menschen steckt auch etwas Göttliches drin. Das ist jetzt einfach mal diese Geschichte, so wie ich sie in meinem Verständnis mir zurechtlege. Und mit dieser Menschwerdung Gottes ist auch eine politische Warnung an die Tyrannen, an die Despoten verbunden. Keine Despotie, beziehungsweise eine nur begrenzte Despotie ist in dieser Welt eines menschgewordenen Gottes möglich. Das ist die Geburtsgeschichte, das ist die Weihnachtsgeschichte, das ist das Wunder dieser Menschwerdung Gottes, die man an Weihnachten feiert. Übrigens Weihnachten, dass man sich Geschenke gibt, dieses Fest, das hat es schon vorchristlich gegeben in den römischen Zeiten, in den Zeiten vor Christi Geburt. Ist interessant, also hier sind auch solche Traditionen eingeflossen, die Geschenke, aber was wir sozusagen vom Theologischen, vom Erzählerischen, auch vom Märchengehalt, man könnte es ja auch als eine Sage bezeichnen, dass man das eben feiert, hier die Menschwerdung Gottes mit dieser umfassenden Bedeutung, wie sie sich da für mich so ergibt. Springen wir jetzt nach vorne. Dieser Jesus wird ja nur etwas über 30 Jahre alt, dann kommt er vor Gericht, angeklagt als Aufwiegler, als Ruhestörer, auch von den jüdischen Kreisen damals in Judäa kritisch ins Visier genommen, als anmaßender, präpotenter Scharlatan, der sich da ausgibt als Gottes Sohn, als Messias, der er gar nicht ist, ein Prätendent eines Thrones, auf den er gar keinen Anspruch hat. Und die jüdischen Geistlichen, die haben sich offensichtlich, das hat mir mal ein sehr bibelkundiger Mensch erklärt, die haben sich offensichtlich dadurch provoziert gefühlt, dass dieser Jesus eben so wie ein Sozialist, könnte man sagen, als Demokratisierer aufgetreten ist und eben allen Menschen, die diese Glaubenslehre zur Verfügung stellen wollte, also diesem etwas vielleicht elitäreren Anspruch frühchristlich-jüdischer Traditionen entgegengetreten ist. Da bin ich aber zu wenig bewandert, um mich da wirklich auf das Glatteis, auf die Äste hinauswagen zu können. Auf jeden Fall kommt er dann vor Gericht, Pontius Pilatus, der ihn da später seine Hände in Unschuld waschend verurteilt als Revolutionär, als Aufwiegler und ihn ans Kreuz nageln lässt. Also das Kreuz, der Kreuzestod, die schändlichste Marter, der schändlichste Tod, den man einem Menschen zufügen kann. Vorher wird er noch gefoltert, verhöhnt, ins Lächerliche gezogen. Man zieht ihm eine Dornenkrone auf, ein Walk of Shame. Er wird bespuckt, seine Jünger verlassen ihn. Er muss sein eigenes Kreuz tragen. Er wird dann an dieses Kreuz genagelt und muss elendiglich krepieren an diesem Kreuz, verhöhnt, verlacht und da der Verachtung auch preisgegeben der damaligen Bevölkerung, Und jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, jetzt hier keine theologische Abhandlung, aber einfach mal ganz persönlich, das wäre Ihr Sohn, der das macht. dermaßen umgebracht wird. Ihr eigener Sohn wird da aufs fürchterlichste gefoltert und umgebracht von diesen Menschen da. Was würden Sie als Vater empfinden, wenn das Ihrem Sohn passiert? Ich meine, Sie würden derartige Aggressionen bekommen gegen diese Römer, die ihn da aufs brutalste umbringen. Und wenn Sie dann gleichzeitig auch noch der Allmächtige wären, dann liegt doch der Gedanke nahe, dass Sie diese Allmacht verwenden würden, um diese Römer zu zerschmettern, um ihnen mal zu zeigen, wer hier der Chef ist, beziehungsweise auch um ihren Sohn zu retten, um ihm diese Marter zu ersparen. Aber dieser Gottessohn muss hier sozusagen dieses Tal der Tränen durchmarschieren, muss dieses Leid auf sich nehmen und sogar noch an seinem eigenen Vater zweifeln, ans Kreuz genagelt, sozusagen in der Hölle brennender Zweifel schmoren an diesem Kreuz. Und dann wird er erlöst natürlich, kommt er in den Himmel, Wiederauferstehung und so weiter, aber das möchte ich jetzt gar nicht sprechen, sondern nur über diesen Moment des Todes und was das auslösen könnte oder eigentlich auslösen müsste in einem Vater, in einem allmächtigen Vater, der ja die ganze Welt wieder mit Sintfluten überspülen könnte, der diese Römer mit einem Fingerschnippen, mit einem Augenaufschlag von der Landkarte wischen könnte. Aber er macht das nicht. Er macht das nicht, meine Damen und Herren. Er macht das Gegenteil. Er vergibt den Menschen. Er verzeiht den Menschen. Und ich habe mir das gerade auf dem Weg heute ins Büro nochmal überlegt. Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich der Vater bin, und das sind ja alles meine Kinder sozusagen, Ausfluss meiner Schöpfung, also ich bin allen zugewandt, ich habe sie eigentlich alle gerne, und ich wäre jetzt mit der Situation konfrontiert, dass einer meiner Söhne einen anderen Sohn oder meine Tochter auf die fürchterlichste Art und Weise umbringt. Ja, was mache ich jetzt als Vater mit dem? Ich bin natürlich einerseits zutiefst verstört und traurig, aber gleichzeitig ist der Täter ja auch mein Sohn, nicht nur das Opfer. Und diesen Täter liebe ich ja auch. Mit dem bin ich ja auch verbunden. Und ich verweigere mich nun dem Hass und der Macht, die ich als Vater vielleicht auch hätte, um hier züchtigend einzugreifen. Denn das ist immer noch mein geliebter Sohn, auch wenn er hier etwas gemacht hat, was eigentlich unverzeihlich ist, verzeihe ich ihm. Und das ist ja dann die ganz unerhörte Botschaft. Also ungeachtet der Schandtaten, die der Mensch begangen hat, in der Marter und Ermordung und Tötung und ans Kreuz Nagelung des Gottessohnes, bleibt dieser christliche Gott den Menschen verbunden, nicht nur in Toleranz, was sie mal machen, nein, in Liebe. Ich meine, das ist ja auch unglaublich, in Liebe verbunden. Ich habe mal ein Editorial geschrieben, liebet eure Feinde, müsst sie, ja, tolerant. Das reicht nicht. Respektiert eure Feinde. Nein, liebet eure Feinde. Das haben die Christen gesagt. Das ist auch so eine Provokation, auch so ein Hammersatz, ein Hammerschlag. Also die Geburt und der Tod des Gottessohnes sagt ja wahnsinnig viel aus über diese Glaubenslehre, über dieses gedankliche System. Der Mensch in seiner Imperfektion, in seiner Verkommenheit ist geliebt, ist getragen und Gott hat sich den Menschen zugewandt. Unglaublich, diese Geschichte. Und die Schlusspointe, wenn man so will, oder die tiefere Botschaft, die ich daraus ableite, ist die folgende. Das heißt, egal was ich gemacht habe auf diesem Planeten, die schlimmste Gräueltat, sie wurde den Menschen verziehen. Das heißt, der Mensch ist eigentlich immer schon gerechtfertigt vor Gott. Er muss kein schlechtes Gewissen haben. Er muss sich nicht abstrampeln, um sich der Welt oder eben dem Allmächtigen zu beweisen, dass er ein gerechtfertigtes Wesen ist. Übung abgebrochen. Du kannst dich entspannen. Du bist gerechtfertigt. Du bist getragen. Du bist sogar geliebt von diesem Wesen, von dieser Macht, die alles hervorgebracht hat. Jetzt noch einmal. Wenn Sie nicht daran glauben, wenn das nicht Ihre religiöse Überzeugung ist, das ist doch eine unglaublich faszinierende Geschichte und von einer provokativen Kraft, die die Welt aus den Angeln gehoben hat. Und das ist kein Zufall, dass sich so eine revolutionäre, eigentlich so eine unplausible gegen menschliche Neigungen, gegen unsere naturgerichtete Philosophie, dass sich die durchsetzen konnte, dass sich die gehalten hat, dass sich die Menschen an der auch festgeklammert haben. Und dass es sogar eine Entsprechung für diese zutiefst positive und zuversichtliche Botschaft gibt, nämlich dass es die Menschheit immer noch gibt. Und dass eben, wie ich Ihnen gestern gesagt habe, der Wissensfortschritt, das kann nicht aus der Welt geschafft werden. Die Menschen machen unvorstellbare Gräueltaten und Verbrechen, aber sie sind eben auch in der Lage, diese Katastrophen zu überwinden und das Gute zu verwirklichen. Das allerdings obliegt im Irdischen ihrer eigenen Verantwortung. Aber ungeachtet dessen, was sie machen, sind sie gerechtfertigt. Hat man ihnen bereits verziehen in der obersten Instanz? Das ist für mich in der Konsequenz dann die Geschichte von Jesus, die Geschichte des Christentums, so wie ich sie hier mir zurechtlege. Und das ist natürlich auch die Grundmelodie, wie ich eingangs gesagt habe, dieser Sendung. Ja, wir sind gerechtfertigt. Wir müssen uns nicht die ganze Zeit strecken und verrenken und uns auch moralisch da aufspreizen, weil wir glauben, damit vielleicht auch irgendwo die Chancen zu optimieren, dann, wenn es das überhaupt gibt, in den Himmel zu kommen. Ich wende mich also auch an die nichtgläubigen Menschen unter Ihnen. Das ist etwas Unerhörtes und das feiern wir, das begehen wir und darüber dürfen und können wir uns freuen. Und nur schon die Tatsache, dass sich die Menschen so eine Geschichte ausdenken konnten, wenn wir mal nicht davon ausgehen, was wir nicht beweisen, aber nur glauben können, dass diese Geschichte nicht diktiert worden ist, sozusagen vom Heiligen Geist, vom Allermächtigsten und vom Allerhöchsten. Wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, diese Geschichte ist von den Menschen ausgedacht worden. Vielleicht göttlich inspiriert, wir wissen es nicht, je nach Glauben. Dann ist doch das allein schon eine wahnsinnige Tatsache, die uns ja zuversichtlich stimmen kann. Also ein Lebewesen, das sich solche Geschichten ausdenkt und das sich in diesen Kategorien definiert, dieses Lebewesen kann nicht vollends für die Füchse gewesen sein. So ein Lebewesen kann nicht verdammt sein, so schlecht nicht sein, wie man immer wieder sagt und liest. Meine Damen und Herren, das war's. Das ist meine Theorie hier etwas improvisiert zum Thema Weihnachten, zum Thema christliche Glaubenslehre. Und jetzt bleibt mir nur noch Ihnen eine wunderschöne Zeit zu wünschen, frohe Weihnachten und viele Inspirationen und auch Entspannung in der ja, Rechtfertigungslehre, wie sie uns in der Weihnachtsgeschichte, aber auch in der fürchterlichen Geschichte des Kreuzestodes entgegentritt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein fantastisches neues Jahr. Und ich freue mich, wenn Sie auch mit frischem Elan dabei sind im Jahr 2023, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily, unabhängig, kritisch gut gelaunt. Und jetzt wissen Sie, warum ich so gut gelaunt bin. Ich muss nur an diese Geschichte denken. Im Kuhstall und am Kreuz, ans Kreuz genagelt, aber trotzdem, der liebe Gott hat uns lieb, er trägt uns, er ist uns zugewandt. Es gibt eine positive Kraft da draußen. Und wir sind der wandelnde Beweis dafür. Und das dürfen wir zur Kenntnis nehmen, ohne uns etwas darauf einzubilden. Denn mit der Einsicht, dass wir hier sozusagen ein unglaubliches Geschenk erhalten haben, muss natürlich auch stets das Bewusstsein einhergehen, dass wir eben nur die sprichwörtliche Ameise vor dem Himalaya sind. Wir sind nicht im Entferntesten in der Lage, das Ganze zu durchschauen. Wir können es ertasten, wir können Sinnbrocken aus diesem Gewölbe herauskratzen und uns versuchen, einen Reim auf das alles zu machen. Es ist eben ein positiver, ein lebensbejahender, ein schöner Reim. Alles Gute, ich freue mich, wenn wir gemeinsam dann wieder in den Tag und ins neue Jahr starten können.